Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei im Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Seid ihr sehr gespannt, wie ich anfangen werde, ne?
Ja, absolut. Das ist ja jedes Mal ein Highlight sozusagen. Ja.
Und gibt dann einen Drall, den man auch nicht mehr aufhalten kann in 30 Minuten. Also was ich mich frage. Ich frage mich, wieso kann ich für 200.000 Euro einen Porsche kaufen, Geld gegen Schlüssel, ab die Fahrt? Alles einfach. Und wieso kann ich für 200.000 Euro kein Grundstück kaufen, Schlüssel und Abfahrt, sondern muss da zu Britta, zur Notarin mit?
Weil der Porsche eine bewegliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Sache ist. Da wird das Eigentum quasi transferiert durch
Übergabe.
Einigung und Übergabe.
Ja, Entschuldigung.
Und beim Grundstück durch Einigung und Eintragung in das Grundbuch. Und das macht es so schwer, weil die grundbuchliche Umschreibung am Ende erst dazu führt, dass du Eigentümer wirst.
Ja, aber also der Notar, der ist ja nochmal dabei und der kostet ja Geld. Ja?
Ja.
So, und ich frage mich halt, wieso werden diese Geschäfte so unterschiedlich bewertet? Weil beides doch irgendwie ein Kauf ist.
Naja, habe ich doch gerade gesagt. Das eine ist eine bewegliche Sache und das andere eine unbewegliche. Und die hat im Gesetz ganz andere Voraussetzungen. Dazu kommt noch, dass dieser Kaufvertrag über ein Grundstück beurkundet werden muss. Darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, ne?
Ja. Und ich glaube, die Kernfrage ist, warum muss der beurkundet werden?
Ja, es ist ein bisschen fies, weil es fast eine politische Frage. So, warum wird das so unterschiedlich bewertet und hat dann so andere rechtliche Folgen? Aber
also du steigst ja ein letztendlich über den Vergleich des Wertes, ne? Du sagst, 200.000 Euro sind ja 200.000 Euro. Also man kann nicht sagen, ein Grundstück ist immer besonders viel mehr wert. Gleichwohl ist es aber so, dass an einem Grundstück andere Verpflichtungen hängen als an dem Porsche. Also du musst beim Porsche wahrscheinlich musst du eine Versicherung bezahlen, zumindest eine Haftpflicht, sonst kriegst du nicht zugelassen. Aber beim Grundstück, damit gehen Verkehrssicherungspflichten einher. Du musst irgendwie um dein Grundstück herum dafür Sorge tragen, dass da keinem was zustößt auf deinem Grundstück. Du musst Grundsteuern zahlen, dauerhaft, selbstverständlich. Also die Gemengelage ist eine andere. Es ist eben nicht ein einfacher Kauf einer beweglichen Sache, den du auch mal eben einfach so wieder rückgängig machen ist das falsche Wort. Jetzt verhaspel ich mich, Britta, hilf mir.
Ja, ich glaube.
Ja, siehst du.
Ja. Ich habe gerade gedacht, beim Auto muss man ja auch Steuern zahlen. Nee, ich glaube, der Ansatzpunkt ist tatsächlich diese grundlegende Unterscheidung zwischen dazwischen, wie das Eigentum übertragen wird. Und dabei, dass beim Grundstück einfach viel komplizierter ist.
Mhm. Aber man könnte es ja einfacher machen, das ist ja der Punkt.
Das also, könnte man machen, dann müsste man ja das Grundbuchamt abschaffen.
Ja, du kannst auch das Grundbuchamt lassen, du kannst ja eine Instanz schaffen, wo es eingetragen ist. Hast du ja letztendlich, du hast ja auch ein Halterverzeichnis beim Auto. Du könntest ja den Vorgang einfach vereinfachen. Mhm. Aber dadurch, ich glaube, letztendlich ist es ja so beurkundungspflichtig, um es darauf mal runterzubrechen, ist ja all das, wo der Gesetzgeber sagt, das ist für denjenigen, der eben kauft oder der da eine Willenserklärung abgibt, mit massiven Folgen verbunden. Das beeinträchtigt ihn in seiner Rechtsstellung positiv wie negativ. Und wir wollen, dass da eine übergeordnete Instanz an der Stelle, dann der Notar, auch belehrt. Dass der das nochmal vor Augen führt, welches Rechtsgeschäft gehst du eigentlich ein? Was hat das für Folgen? Was sind die Voraussetzungen? Und ich glaube, deswegen ist das beurkundungspflichtig. Das ist ja in anderen Ländern auch anders, ne?
Und das kommt, glaube ich, tatsächlich aus dieser Wirtschaftlichkeit der Sache. Und auch wenn das mit den Werten jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so übereinstimmt, wobei das ist ja nicht wirklich so, die Preise sind ja enorm gestiegen, aber der Grundansatz ist diese hohe wirtschaftliche Bedeutung.
Mhm. Und ihr habt das ja schon gesagt, hier mit dem Grundbuch habe ich ja auch immer so eine Sichtbarkeit nach außen, ne? Da können auch andere reingucken, wenn ich jetzt wissen will.
Ja, aber du musst mit berechtigtes Interesse nachweisen. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, oh, das Haus finde ich schön, ich wüsste gerne mal, wem das gehört. Ja. Das geht nicht. Also du musst einen bestimmten Grund haben, da reinschauen zu können.
Okay. Aber zumindest muss ja dieser Kaufvorgang muss ja auch öffentlich auf jeden Fall erfasst sein. Das ist vielleicht ja auch ein Unterschied. Wer das Auto hat, ist ja relativ egal. Da gibt es eigentlich kein öffentliches Interesse dran.
Aber es sei denn, du beginnst Fahrerflucht oder so. Also,
was meinst du denn mit öffentlich erfasst?
Na, ist es nicht so, dass es quasi ohne Zweifel sein muss, wem welches Grundstück in diesem Land gehört? Dass man da keine
Du meinst, dass es halt im Grundbuch steht. Genau, das, was im Grundbuch steht, das wird als richtig angenommen.
Ja. Ja.
Und deswegen hat das Grundbuch eine ganz hohe Bedeutung einfach in Deutschland.
Ja, wenn man so einen Grundstückskauf realisieren will, Käufer, Verkäufer, Notar haben wir dabei. Aber ich glaube, wir haben ja auch noch das Finanzamt irgendwie dabei, ne? Das spielt auch noch in dieser ganzen Aktion.
Genau, also als Notar sind wir verpflichtet, den Kaufvertrag innerhalb von 2 Wochen dem Finanzamt anzuzeigen. Das ist eine besondere Abteilung für Verkehrssteuern und Grundbesitz. Und dann muss man als Käufer Grunderwerbsteuer bezahlen. Mhm. Die ist in den Bundesländern unterschiedlich hoch. In Schleswig-Holstein mittlerweile bei 6,5%. Wir sind echt hoch. In Hamburg noch bei 4,5. Ich glaube, in Bayern ist sie noch niedriger. Das ist dann letztendlich Landessache, wie hoch die ist. Und genau, die Bezahlung dieser Steuer setzt voraus, dass du überhaupt Eigentümer werden kannst. Wenn du die Steuer nicht bezahlst, dann trägt das Grundbuchamt dich nicht als Eigentümer ein.
Das heißt, der Notar ist so eine Art Gehilfe des Finanzamts?
Ja, so kann man sagen.
Ja, genau so.
Geldeintreiber?
Ja, aber im Ergebnis ist das nicht ganz falsch, ne? Mhm. Also das ist beim Kaufvertrag so, das ist auch bei einer Schenkung so, wenn die hier beurkundet wird, dann muss die auch immer, also ich weiß gar nicht, beim Kaufvertrag, der muss auch, glaube ich, an das Grunderwerbsteuerfinanzamt und an die Schenkungssteuerstelle, ne?
Der Schenkungsvertrag, ja.
Ja. Mhm. Der Kaufvertrag nicht? Um zu schauen, ob das eine Teilschenkung ist?
Nee, an die Schenkungssteuerstelle nicht, nur an die Grunderwerbsteuerstelle.
Okay. Und Die Grunderwerbsteuerstelle gibt dann, also prüft dann, unabhängig davon jetzt, ob es ein Kaufvertrag ist oder ein normaler Überlassungsvertrag, also eine Schenkung, prüft die Feldgrunderwerbsteuer an und wenn ja, stellt sie einen entsprechenden Bescheid aus und in dem Moment, wo die entweder nicht anfällt, die Grunderwerbsteuer, oder wo sie bezahlt ist, kommt die Unbedenklichkeitsbescheinigung und die ist Voraussetzung für die Umschreibung.
Ah, okay.
Also sehr schlau an der Stelle.
Ja. Hm. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir das nochmal sortieren im Ablauf der Geschehnisse. Also ja. Käufer, Verkäufer sind jetzt quasi bei euch,
ja.
Sagen, wir wollen das machen. Dann wird darüber ein Vertrag entworfen.
Mhm.
Und dann geht man davon aus, okay, das passt soweit inhaltlich. So, das skippen wir mal. Wie geht's jetzt quasi weiter? Also
du brauchst ja immer so einen gewissen Ablauf, so einen Zug-um-Zug-Ablauf, wie wir das im Grunde nennen. Ne? Also wenn die sich einig sind, dann muss ja irgendwann das Datum sein, wann gezahlt wird. Mhm. Und diese Zahlung kann aber nicht einfach so vom Käufer an den Verkäufer erfolgen, sondern dafür müssen bestimmte Sicherheiten vorliegen. Denn sonst könnte es ja sein, ne? Ich kaufe von dir, ich zahle dir und du haust mit dem Geld ab. Und um das zu verhindern, ist auch wiederum der Notar eben verantwortlich, um zu sagen, gibt es Fälligkeitsvoraussetzungen, beispielsweise bei einem Grundstück brauchen wir Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen der Behörde, wir brauchen die Eintragung einer Vormerkung, also einer Reservierung.
Übrigens, ja? Das ist übrigens eigentlich das beste Argument für die Frage, warum eigentlich tatsächlich der Notar eingeschaltet werden muss. Weil du das ist genau dein Argument, du hast bei den beweglichen Sachen, hast du letztendlich einen unmittelbaren Eigentumsübergang mit der Übergabe.
Das meinte ich.
Das hast du, ja, das greife ich nochmal auf, weil das ist da nicht klar geworden. Und bei Grundstücken hast du das eben nicht, sondern du schließt diesen Vertrag und dann gibt es einen Schwebezeitpunkt. Ja, so, dann zahlst du, dann bist du aber immer noch nicht Eigentümer, weil erst nach der Zahlung wird die Eigentumsumschreibung im Grundbuch beantragt. Das heißt, es gibt sogar einen Zeitraum zwischen Zahlung und Eigentumsumschreibung. Während dieses Zeitraums kann noch total viel passieren, wenn das nicht abgesichert ist und das ist eben Aufgabe des Notars und an der Stelle kann Britta sozusagen gleich direkt weitermachen mit der Vormerkung, wo sie stehen geblieben ist. Die Vormerkung dient ja dazu, das abzusichern. Und das ist Aufgabe des Notars und deswegen ist es beurkundungspflichtig.
So, ganz genau.
Über zu Britta.
Nichts mehr zu ergänzen. Also ich trage quasi für den Käufer in das Grundbuch jetzt vereinfacht gesagt so eine Art Reservierung ein. Damit ist das Grundbuch, also für jeden ist offensichtlich, da ist jetzt ein Erwerbsvorgang im Gange. Dann holt man sonst, vielleicht braucht man noch irgendwelche Genehmigungen. Vielleicht ist das Grundstück noch belastet mit irgendwelchen Darlehen, Grundschulden von Banken oder so, des Verkäufers. Auch alles üblich. Diese ganzen Unterlagen hole ich ein. Das kann auch mal 4 bis 8 Wochen dauern, dann stelle ich den Kaufpreis fällig, dann zahlt der Käufer und dann, wie Mareike sagt, vergeht trotzdem noch Zeit. Die Zahlung setzt erstmal nur voraus, dass der Schlüssel übergeben wird, damit gehört dir das Haus ja aber noch nicht, sondern das Haus gehört dir erst, wenn das Eigentum umgeschrieben ist. Dafür brauche ich wieder den Bescheid vom Finanzamt, kann sein, dass es auch nochmal 3 Monate dauert. Und dieser ganze Prozess dauert eine Weile, den sichern wir ab und erst ganz am Ende geht das Eigentum über mit der Eintragung.
Genau, und wenn du diese Sperre, also ich sage jetzt mal Sperre, das ist formal, ist das eigentlich nicht richtig, aber wenn du die Vormerkung nicht drin hast, ja, und du verkaufst jetzt, also nehmen wir an, du verkaufst Britta ein Haus, Britta zahlt den Kaufpreis und danach gehst du zu einem anderen Notar und verkaufst das gleiche nochmal. Und das geht dann schneller.
Mhm.
Und du hast diese Vormerkung nicht eingetragen im Grundbuch, dann ist das Eigentum möglicherweise übertragen worden und Britta steht dann da, hat gezahlt, bekommt aber das Eigentum nicht mehr, weil du es nicht mehr hast. Und diese Sperre bewirkt dann eben, dass Britta gegenüber der weitere Kaufvertrag unwirksam ist. Mhm. Und sie dann trotzdem die Übertragung an sich fordern kann.
Okay.
So, also diese Sicherheit zu schaffen, um diesen Zeitraum zu überbrücken, das ist letztendlich das Wichtige.
Aber rauskommen beide Seiten nicht mehr, ne, dann. Also man, diese Eintragung, diese Sperre, die kommt erst, wenn man schon unterschrieben hat.
Ja, na klar. Ne? Ja, ja.
Also das sind dann die Abläufe der Umsetzung quasi, aber genau. Verbindlich hat man sich.
Also
schon
verbindlich ist dann die Unterschrift nach dem Kaufvertrag, ja. Ne? Und dann geht die Abwicklung im Gang, aber du kannst dich davon jetzt auch nicht mehr lösen. Wenn du jetzt feststellst, oh, ich kriege gar keine Finanzierung, dann ist das dein Problem. Aber weil eben deine Unterschrift verbindlich ist und du leisten musst.
Und zuletzt zu der Übertragung dann des Eigentums, spielt das dann eine Rolle, dass diese Finanzamtsebene, dass das auch geklärt ist? Also kann das erst übergehen, wenn das Finanzamt auch seine Kohlen gekriegt hat?
Ja, ja, weil es ja dann erst die Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt, ne?
Ah, okay. Also Sperrvermerk, dann später diese Unbedenklichkeit.
Ja, das macht man parallel. Also in dem Moment, wo der Kaufvertrag unterzeichnet ist, dann geht es schon raus ans Finanzamt. Ah, okay, also das bedingt sich nicht gegenseitig. Das ist nur am Ende beides Voraussetzung für die Eigentumsumschreibung.
Okay. Und wann geht der Schlüssel quasi über? Also wann dieser
normalerweise nach Zahlung. Also der Kaufpreis ist dann Eingang beim Verkäufer. Der Verkäufer bestätigt, ich habe das Geld. Und dann können Verkäufer und Käufer den Schlüssel übergeben. Das hat mit uns dann eigentlich weiter gar nichts zu tun.
Okay, aber es könnte dann für die rechtliche Übertragung könnte es noch eine ganze Weile dauern, ne?
Ja.
Dann, man ist schon im Haus.
Man ist sozusagen wirtschaftlich gesehen Eigentümer ab dem Moment, wo man den Schlüssel hat. Ab da kann man dann auch, wenn man das möchte, auf den Tag genau abrechnen, Grundsteuer, was auch immer, Haftpflichtversicherung, ne, Gebäudeversicherung. Mhm. Aber das ist nur wirtschaftlich, eine Einigung untereinander.
Okay. Und wir sprechen jetzt so über Kauf. Ist das, gibt's irgendwie einen Unterschied, wenn das, was ich viel besser fände, ehrlich gesagt,
wenn du es mir schenken würdest, das fände ich auch viel besser.
Nee, weil ich erzähle ja irgendwas von 200.000 Euro, aber also die Schenkung fände ich besser, weil ich habe keine 200.000 Euro.
Du würdest in Hamburg auch nicht viel kriegen für 200.000 Euro und in Ahrensburg mittlerweile auch nicht.
Nicht mal in Tremsbüttel?
Nee. Vielleicht eine Einzimmerwohnung.
Eine Einzimmerwohnung ist ja aber auch ein... Also ist das Gleiche, ne? Wenn ich die kaufe?
Genau,
ja.
Es ist rechtlich auch ein Grundstück.
Es ist auch ein Grundstück.
Mhm.
Eine Einzimmerwohnung.
Mhm.
Okay.
Der Anteil, also die Wohnung ist immer mit einem Anteil am zugrunde liegenden Grundstück verbunden, weil das Haus steht ja auch irgendwo drauf, ne?
Steht immer irgendwo. Ja, aber kann weit oben sein, 23. Stock.
Aber da musst du trotzdem ja unten rein.
Muss und ja.
Du gehst auch über den Boden.
Okay.
Das heißt, du spielst dieses Kinderspiel, der Boden ist Lava, oder?
Nee, ihr habt schon coole Argumente auch. Er geht ja über den Boden. Okay, das heißt, bei der Wohnung, da habe ich dann nicht einen Eintrag quasi in dem Grundbuch, sondern ist für jede Wohnung quasi ein Eintrag.
Jede Wohnung hat ein eigenes Grundbuch.
Ja.
Okay.
Es sei denn, du bist Eigentümer mehrerer Wohnungen innerhalb derselben Einheit, dann kannst du das zusammenfassen lassen, aber das bringt jetzt nicht so viel.
Okay.
Weil wenn du dann hinterher eine einzelne Wohnung verkaufst, ist das Quatsch, ne?
Ja.
Dann musst du es wieder raustrennen und das ist doof.
Wie ist das, wenn, also so ein Haus ist ja nie neu wahrscheinlich dann, in den meisten Fällen. Das heißt, da kann auch eine ganze Menge.
Wir haben deine Frage nicht beantwortet, doch, bevor wir das neue Thema aufmachen.
Ich habe schon wieder vergessen, was war
deine Frage war, wie ist denn das bei der Schenkung?
Ja, wolltest du ja nicht.
Nee, ich hätte sie beantwortet, aber...
Ja, du wolltest ja nicht schenken, das ist für mich auch nicht wichtig.
Ja gut, das ist aber... Lieber Laura, falls es Sie interessiert, es tut mir leid, Jan hatte keinen Bock mehr.
Genau, er hatte ein kurzes Fenster gesehen, um an dieses Grundstück irgendwie im Wege einer Schenkung zu kommen, aber hat er aufgegeben. Na gut, wir wollen es beantworten. Also ändert die Schenkung was?
Ja, in der Regel schon, aber also die Schenkung muss nichts ändern. Du kannst es im Prinzip genauso vollziehen, nur dass kein Kaufpreis gezahlt wird.
Ja.
Ja, aber in der Regel verzichtet man bei der Schenkung auf diese Grundbuchsperre, sondern wickelt dann direkt ab.
Aber ich glaube, deine Frage ging auf was anderes, nämlich ob das dann auch beurkundet werden muss wahrscheinlich, ne? Ob die Schenkung an sich irgendwas ändert.
Welche Unterschiede es da gibt. Was, die Sperre wird dann nicht gemacht.
Ja,
weil
die Ablassungsvormerkung, genau, weil ja auch nicht gezahlt wird. Ne? Also du brauchst dann diese Absicherung im Prinzip nicht, genau. Sondern man sagt einfach, das ist die Schenkung, ich beurkunde, Jan schenkt Mareike folgendes Grundstück. Und dann dieser Abwicklungsvorgang, dieses Eintragen der Auflassungsvormerkung und das Zahlen danach, das sind diese beiden Punkte, die ändern sich eigentlich. Ansonsten ist es aber genauso, auch da geht das Eigentum erst über mit der Umschreibung im Grundbuch.
Und das Finanzamt?
Und das Finanzamt wird auch informiert und prüft dann, also wenn es ohne Gegenleistung ist, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Grunderwerbsteuer fällt auf die Gegenleistung an, also wird nach dem Wert der Gegenleistung bemessen. Dann prüft aber das Erbschaftssteuerfinanzamt oder Schenkungssteuerfinanzamt noch, ob Steuern anfallen. Da wird aber keine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt. Das heißt, das Grunderwerbsteuerfinanzamt prüft, gibt es eine Gegenleistung. Wenn es die nicht gibt, kommt auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Ah, okay. Aber dann könnte man ja auch sich überlegen, dass man einfach zwei verschiedene Geschäfte tätigt. Man verschenkt das Grundstück und der andere verschenkt halt Geld. Oder?
Ja, ist unzulässig. Es ist unwirksam.
Interessante Idee.
Wirklich interessante Idee, aber so ist es ja nicht gemeint.
Das ist mir schon klar, aber wenn du jetzt zwei Verträge hast und heute kommst du und verschenkst dein Grundstück und morgen kommt Jan und verschenkt dir Geld mit einem notariellen Schenkungsversprechen.
Dann würde ich zunächst mal darauf hinweisen, dass der Steuersatz für die Schenkungssteuer bei 30% liegt und der Grunderwerbsteuersatz nur bei 6,5%, wenn wir in Schleswig-Holstein sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt günstiger zu schenken. Das ist das eine. Und zum anderen, wenn wir beide wissen, dass das eigentlich so nicht gedacht war, das heißt, dass beides keine Schenkungen sind, dann würde ich sagen, liebe BGB-AT-Spezialistin, das ist unwirksam.
Das war ja auch nur ein konstruiertes Beispiel. Ich fand den Gedanken ganz interessant.
Ja, aber ist doch unwirksam.
Das ist wohl so, ja.
Ja.
Ja, aber so richtig sachgerecht wird das noch gar nicht sein, weil für diese zweite Schenkung braucht man ja eigentlich gar keinen schriftlichen Vertrag oder irgendwas.
Die kann man mal überschieben. Ja,
warte mal, ganz noch schlimmer. Aus welchem Grund meinst du, das ist unwirksam? Jetzt nochmal, um den BGBAT-Schwenk zu schaffen?
Weil das eine unrichtige Beurkundung der Willenserklärung ist. Also das ist eine Falschbeurkundung in dem Sinne. Ich glaube, es ist 125 BGB. Ich muss jetzt nachgucken.
Nee, das ist die Schriftform.
Dann hilf mir doch die Form weiter.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch nie gehört. Also, dass das strafbar ist und dass es ein Umgehungsgeschäft ist.
Nee,
und
das ist unwirksam.
Dass das eventuell sittenwidrig ist oder so. Oder gegen ein gesetzliches Verbot verstößt.
Das ist unwirksam, weil die Willenserklärung falsch beurkundet ist.
Das klingt erstmal voll gut, ne?
Sie hat bestimmt auch recht, die Mareike, aber ich weiß es gerade nicht.
Sie guckt nach.
Du guckst nach.
Was ist?
Es steht irgendwo, also ich weiß, dass es so ist, weil ich es im Skript gelesen habe zum Immobilienrecht kürzlich, aber frage mich nicht, ist es
bitte. Was ist, wenn du falsch lagst?
Dann werden wir jetzt gleich das Thema ganz geschickt wechseln und nie wieder drüber sprechen. Das war nicht das, was du hören wolltest, ne?
Nee.
Dachte ich mir.
Nee, wollte ich das Risiko für dich noch steigern.
Dann lass mich doch mal schauen und mach doch mal hier irgendwas Vernünftiges währenddessen.
Du hattest auch gerade irgendwas anderes noch angefangen.
Ja, mich hatte interessiert die Frage, ich habe jetzt dieses eben, ja, Haus mit einer Historie, da sind Sachen passiert, da können Sachen kaputt sein, da sind vielleicht irgendwie Sachen, die ich dann als Käufer noch gar nicht so richtig übersehe, vielleicht auch Investitionen, die auf mich zukommen. Wie regelt man das in der Regel mit Mängeln, Schäden, die mit so einer Immobilie dann aber in der Regel mit dem Haus ja wahrscheinlich verbunden sind?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wer die Parteien sind. Normalerweise bei dem Standardkauf zwischen Privatleuten wird die Sachmängelgewährleistung ausgeschlossen.
Okay. Ja,
ist noch auch zulässig, bis auf Fälle der Arglist. Also wenn der Verkäufer arglistig etwas verschweigt, in dem Wissen, dass es den Käufer sonst eventuell beeinflussen könnte. Das ist relativ schwierig nachzuweisen in der Praxis tatsächlich, dass jemand arglistig gehandelt hat. Die Rechtsprechung geht aber dahin zu sagen, der Verkäufer muss alles an Mängeln offenbaren, was er sozusagen selber auch gerne wissen würde, wenn er es verkauft. Also ne, Wasserschaden würdest du gerne wissen wollen. Wenn der Wasserhahn tropft, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Also das ist so ein bisschen der Maßstab, wobei das natürlich sehr schwierig zu objektivieren ist. Ne? Aber daran geht das so ein bisschen hin.
So, ich habe es, glaube ich. Es ist 117 und es ist das Scheingeschäft.
Oh, das ist nochmal was ganz anderes als die Falschbeurkundung.
Nee, eigentlich ist es das Gleiche, weil du nämlich etwas beurkundest, was nicht den Tatsachen entspricht, und zwar zum Schein, um das tatsächliche Rechtsgeschäft zu verdecken.
Mhm. So. Mag sein.
Jetzt willst du im Recht sein?
Ist sie auch, ist sie auch.
Ja, bin
ist
ich ja.
Okay. Ist sie auch.
Wir wollen hier nichts zu tun.
Wir lassen es durchgehen quasi, ne?
Ja, es ist ja auch richtig.
Ich habe es aber tatsächlich noch irgendwie in einem etwas anderen Kontext gelesen, aber das ist, glaube ich, die Norm dazu.
Ich glaube, der Kontext, der bei diesen Fällen immer ist, wenn du niedrigen Kaufpreis
bekommst. Ja, genau, aber das ist ja dasselbe letztendlich. Das ist ja nur umgedeutet. Also, weil kein Kaufpreis ist auch ein wenig.
Also letztendlich ist immer so ein bisschen der Maßstab, alles was als Umgehungsgeschäft, also wenn du als Partei weißt, das ist ein Umgehungsgeschäft, du machst irgendetwas, um dadurch Vorteile zu erlangen, die dir nicht zustehen, dann ist das unwirksam.
Ja, wir wollen ja auch gar nicht so kriminell denken, aber naja. ich komme lieber zurück zum Haftungsausschluss. Also das ist so ein bisschen ein Grundsatz, gekauft wie besehen quasi, ne?
Genau.
So, okay. Wann fängt denn diese Arglist an? Also wenn jetzt, was weiß ich, man fragt als Käufer den Verkäufer, sag mal, irgendwie das Dach, das sah irgendwie nicht mehr so gut aus. Und der sagt, nee, also das ist alles wunderbar. Also man hat da mal ausdrücklich drüber gesprochen zum Beispiel und es stellt sich raus, wirklich katastrophal mit dem Dach. Ist man dann schon in der Arglist? Oder?
Nee, also Arglist ist ganz, ganz schwierig, weil das immer dieses böse Element voraussetzt. Okay. Ne? Sagt ja auch, Arglist sagt das Wort ja schon so ein bisschen. Das setzt voraus, dass du böse etwas nicht sagst oder etwas sagst, was nicht stimmt. Und letztendlich ist die Schwierigkeit hinterher in einem Zivilverfahren, wenn du beweisen musst, dass dein Verkäufer arglistig war. Und da müssen schon ein bisschen was zusammenkommen. Ne? Der hat die Feuerwehr im Haus gehabt, die hat zweimal den Keller leer gepumpt im Winter. Das hat er nicht gesagt, absichtlich gesagt, solche Sachen.
Okay.
Aber unabhängig davon ist es eben so, dass du auch Kernpflichten hast außerhalb der Arglist. Und du musst eben das offenbaren, was dir wichtig erscheint an Mängeln.
Ah, okay. Also man versetzt sich dann rein mit, was würde ich hoffen, was man mir sagt.
Genau.
Mhm. Und das sagt man dann lieber.
Mhm.
Okay. Wie ist das mit anderen Dingen, die ich vielleicht als ehemaliger Eigentümer dieses Hauses mit meinen Nachbarn geklärt habe? Also wenn jetzt mein Nachbar ist jetzt, fahre in Urlaub von den Ärzten und der hat mit seinem vorherigen Nachbarn vereinbart, dass der so viel Punkrock spielen darf, wie er will, weil das alles gar kein Problem ist, das ist super toll. Und jetzt kaufe ich dieses Grundstück und dieses Haus, jetzt bin ich der neue Nachbar von Farin Urlaub und ich finde das überhaupt nicht so toll. Gelten so Vereinbarungen, die der vorherige Eigentümer gemacht hat, mit Nachbarn zum Beispiel, gelten die auch für mich? Also muss ich mich da
also
auch
darauf anhalten? Kann man nur mit deiner Lieblingsantwort antworten. Das ich kommt drauf an.
Ach ja, die, ja, ja.
Also ich würde sagen, das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, weil eigentlich ist es so, wenn das Grundstück, also wenn du für dieses Grundstück irgendwelche Rechte und Pflichten übernehmen sollst, dann müssen die auch tatsächlich im Kaufvertrag übernommen werden. Also du musst dich verpflichten, das auch dann so einzuhalten. Das, was du schilderst, was soll das sein? Also
wie so eine Nachbarschaftsvereinbarung.
Ja, die kann aus meiner Sicht nicht mit dem Kaufvertrag übergehen, auch es sei denn, man nimmt das jetzt konkret auf, aber das ist ja auch dann ein Vertrag zugunsten Dritter oder der Verzicht auf irgendwas. Also ich denke, nein. Also an diese Vereinbarung, da würde ich sagen, wenn das nicht jetzt gesondert noch irgendwie vereinbart wird, dann bist du da auch nicht gebunden.
Es gilt für dich nur das, was du in deinem eigenen Kaufvertrag mit dem Verkäufer vereinbarst oder das, was im Grundbuch eingetragen ist.
Ja, was du dann auch mit übernimmst, ne?
Okay.
Also wenn da so Lasten eingetragen sind und also Wegerechte zum Beispiel, dass jemand anders über dein Grundstück fahren darf, weil du vielleicht ein vorderes Grundstück hast und es gibt ein hinterliger Grundstück, dann steht das im Grundbuch und das wird dann auch aufgeführt im Kaufvertrag und das übernimmst du dann mit. Dann gibt es noch so ein bisschen Inhalt aus den Grundakten, aber
okay, was ist denn da möglich? Also so Wegerecht, das kann ich mir vorstellen. Was gibt's noch?
Wohnrechte.
So Wohnrechte? Oder also für dann zum Beispiel Mieter? Nee.
Nee, für die Oma beispielsweise, die da in der Einliegerwohnung wohnt und Geld gegeben hat. Oder für Lebensgefährten.
Ah, okay.
Oder Nießbrauchsrechte sind ganz beliebt. Das heißt, man überträgt beispielsweise Immobilie, behält sich den Nießbrauch vor. Bedeutet, man zieht die Früchte. Früher waren das dann die Äpfel von der Äpfelwiese, die man gepflückt hat. Heute sind es Mieterträge, die man dann bekommt.
Ah, die könnten dann einem Dritten zugestanden gewesen sein und bleiben auch dem Dritten zugestanden.
Also ja, der Eigentümer also
wechselt, aber der Dritte bleibt der Dritte.
Genau, der Dritte bleibt der Dritte.
Der ganz klassische Fall ist einfach, deine Großmutter überträgt dir ein Grundstück, ja, sagt hier, ich möchte, dass du das schon mal hast, aber ich möchte da wohnen bleiben, ich möchte es auch vermieten dürfen, dann trägt sie sich ein Nießbrauchrecht ein. Und wenn du dann sagst, ja super, jetzt habe ich ein Grundstück, aber ich kann damit nichts werden, ich brauche irgendwie das Kapital, ich verkaufe das weiter, dann bleibt dieses Nießbrauchrecht zum Schutz deiner Großmutter natürlich im Grundbuch, es sei denn, sie stimmt der Löschung zu.
Mhm. Okay.
Ja, also das ist dann auch immer die Problematik bei solchen Rechten. Du hast dann im Prinzip einen Dritten, der ein Recht an diesem Grundstück hat. Und wenn du das mal irgendwann rauslöschen lassen musst, dann muss dir der dann auch die Löschung bewilligen. Sonst kriegst du es nicht raus.
Okay. Dieser ganze Vorgang, haben wir ja schon irgendwie so ein bisschen rausgehört, ist ja so ein notarieller Vorgang, wo das der Notar ja begleitet, beaufsichtigt und auch diese Risiken so ein bisschen rausnimmt. Ich glaube ja vor allen Dingen dieses Risiko, ich bezahle und bekomme nicht. Das ist quasi ausgeschlossen, oder? Das kann man sagen.
Ja.
Weil es gibt dann eine Vormerkung und da kann mir eigentlich nicht mehr so viel passieren.
Ja, also ich weiß nicht, wie sehr wir ins Detail jetzt gehen wollen, aber diese Vormerkung, also theoretisch könntest du mit der Vormerkung an einen anderen verkaufen. Das geht, aber derjenige, zu dessen Gunsten diese Vormerkung eingetragen ist, der kann dann wiederum trotzdem die Erfüllung des Vertrages und Übertragung an sich verlangen, weil ihm gegenüber der weitere Verkauf unwirksam ist. Allen anderen gegenüber wäre das aber nicht unwirksam.
Und wie löst sich das dann auf?
Also dadurch, dass das in der Praxis nie vorkommt.
Ja, ganz einfach. Ja, ja, das stimmt. Aber man, deswegen kannst du theoretisch nicht sagen, das ist unmöglich.
Ja.
Ja, also es besteht die theoretische Möglichkeit, aber in der Praxis, wie Britta sagt, es kommt einfach nicht vor, weil man tatsächlich den meisten Verkäufern auch unterstellen kann, dass sie redlich handeln.
Ja.
Das führt aber nicht dazu, dass diese Auflassungsvermerkung überflüssig ist. Also so weit würde ich dann nicht gehen, weil die natürlich für den Verkäufer im Verhältnis zum Käufer eine absolute Sperre darstellt zur Weiterveräußerung.
Mhm. Da ist ja eigentlich nur an so Fälle zu denken, wo der Verkäufer sich anders überlegt, weil er glaubt, irgendwo noch anders mehr Geld zu
mehr
bekommen
Kohle,
oder
ne?
sowas.
Ja.
Mehr, ja.
Ja.
Gibt es Risiken für den Verkäufer in dieser Konstellation, so aus der Praxis?
Er leistet ja vor, ne? Er stellt ja sein Grundbuch zur Verfügung, dann wird er was eingetragen, also konkret die Vormerkung. Und wenn der Käufer dann nicht zahlt.
Und die Finanzierung im Zweifel, ne? Die Grundschuld.
Genau, und die Belastung für den Kaufpreis schon mal eingetragen wird. Und der Käufer dann nicht zahlt, dann hast du natürlich so ein bisschen das Problem. Auch das kommt in der Praxis echt nicht vor. Aber wir haben auch Mechanismen in den Kaufverträgen mittlerweile, dass du die als Verkäufer dann dem Notar auch sagen kannst, ich bin zurückgetreten, mein Käufer hat nicht gezahlt, ich muss die Vormerkung wieder löschen, bitte löschen. Und das ist durchaus möglich. Also letztendlich hat der Käufer, oder ist das Risiko bei beiden irgendwie gleich?
Ja, ich hatte tatsächlich einen Fall mal, da ist nicht gezahlt worden. Und ich weiß gar nicht, was den Fall so besonders gemacht hat. Ich glaube, dass keine ZV-Unterwerfung drin war zulasten des Verkäufers. Normalerweise ist es ja so, dass du in den Kaufvertrag auch aufnimmst, dass sich der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises der Zwangsvollstreckung unterwirft in sein gesamtes Vermögen.
Das ist
so Standard, ne? Genau, das ist ZV. Damit du aus dem Kaufvertrag direkt vollstrecken kannst und nicht noch den Kaufpreis einklagen musst.
Oh.
Ja? Und in dem Fall war es so, dass auf Wunsch des Käufers darauf verzichtet wurde. Das war nicht drin, dann hat der Käufer nicht gezahlt und das war echt problematisch nachher in der Auflösung. Die waren dann insolvent und irgendwas war auch mit den Rechten, wir haben die nicht einfach so rausbekommen. Also der Kaufvertrag war halt super ungünstig, ne? Deswegen umso wichtiger, dass da ein Notar dabei ist, der das dann auch richtig macht.
Okay.
Also Risiken, das kann natürlich mal vorkommen irgendwie, das ist aber wirklich super selten. Die meisten Menschen, finde ich, oder die wir so haben, das sind schon redlich und das funktioniert auch alles. Aber es gibt natürlich trotzdem manchmal Risiken. Beispielsweise, sie verstehen sich alle total gut und der Verkäufer gibt schon mal den Schlüssel bei der Beurkundung raus und sagt, sie können schon mal mit der Renovierung anfangen. Der Käufer fängt an zu renovieren und überlegt dann, eigentlich ist der Kaufpreis zu hoch. Und das hat er mir nicht gesagt und das hat er mir nicht gesagt. Mhm. Und so, also dass da so Streitigkeiten im Nachhinein über solche Sachen entstehen, das kann schon mal passieren.
Okay. Und die Kosten, die... Ist das so üblich, dass das irgendwie dann immer der Käufer zahlt oder der Verkäufer oder teilt man sich das oder wie läuft das so?
Üblicherweise der Käufer, muss er aber nicht. Es gibt keine gesetzliche Regelung, dass der Käufer das zahlen muss. Aber die Haftung nach außen, die ist immer gesamtschuldnerisch. Das heißt, wenn der Käufer beispielsweise die Notarkosten nicht zahlt, dann kann ich den Verkäufer in Anspruch nehmen. Und bei der Grunderwerbsteuer genauso und
ich
bei den Gerichtskosten.
Ja. Das ist nämlich noch viel spannender. Selbst für die Grunderwerbsteuer haften Käufer und Verkäufer gesamtschuldnerisch. Also schon interessant.
Mhm.
Oha.
Mhm.
Aber das ist schon ein ganz schönes wirtschaftliches Risiko im Zweifelsfall, oder? Wenn man davon ausgeht, dass sich Käufer und Verkäufer nicht jetzt kennen, sondern einfach Fremde sind.
Ja, ein gewisses Risiko ist dabei. Definitiv. Ja.
Und das kann man auch nicht irgendwie, da kommt man auch vertraglich nicht vorbei, weil das ist die gesetzliche Regelung.
Dass das dann du regelst das im Innenverhältnis natürlich anders. Im Innenverhältnis sagst du, der Käufer trägt die Steuern, der trägt die Kosten etc. Aber wenn der Käufer nicht zahlt, kann theoretisch bei dem Verkäufer vollstreckt werden. Ich glaube, bei der Grunderwerbsteuer ist es dann eher so, dass dann Also wenn die nicht gezahlt wird, hast du das mal gehabt in der Praxis, dass sich dann wirklich jemand an den Verkäufer wendet? Weil meistens dadurch, dass das Eigentum nicht umgeschrieben wird, ist das auch ein Fall, der nicht so richtig praxisrelevant ist. Weil der Käufer selber hat ja ein Riesenproblem, wenn er die Grunderwerbsteuer nicht zahlt. Er kann ja nie Eigentümer werden. Das heißt, er hat gezahlt den Kaufpreis, kann dann die Grunderwerbsteuer nicht mehr zahlen und kann dann nicht Eigentümer werden. Also insofern ist das...
Das sind wirklich eher theoretische Probleme. Ja.
Also die gibt sicherlich, du wirst jetzt bestimmt, so wie ich gerade sagte, ich hatte aber einmal einen Fall, wird es da draußen Menschen geben, die sagen, aber ich habe mal gehört. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, praktisch irrelevant, oh Gott.
Mir scheint es fast so, als wäre das größte Problem, an dieses Geld zu kommen, um das Grundstück zu kaufen.
Also jetzt generell oder für dich persönlich?
Für mich persönlich. Weil das klingt so sehr... Sehr smooth, die ganze Geschichte, oder?
Ist es auch.
So?
Ja, ist es auch.
Die Notarin hat es im Griff.
Also in 9 von 10 Fällen geht das auch wirklich durch. Aber es gibt natürlich immer, so manchmal, es gibt einfach Fälle manchmal mit Komplikationen.
Ich würde auch sogar sagen, ehrlich gesagt, in den meisten Fällen sind nicht die Parteien das Problem, sondern die mittelbar Beteiligten, wie die Grundbuchämter, die dann nicht eintragen oder die Banken, die Löschungsbewilligung nicht schicken, weil du hast es ja auch ganz häufig, dass dann Grundschulden noch eingetragen sind, die müssen ja raus, die will derjenige, der das kauft, in der Regel nicht übernehmen. Das heißt, wir müssen die Löschungsbewilligung anfragen. Wenn die nicht kommt, verzögert sich alles, weil wir dann nicht fälligstellen können, weil man natürlich wissen muss, was muss noch abgezahlt werden. Das sind in der Praxis die größeren Probleme und weniger die Parteien.
Okay, also ihr schlagt euch auch mit den Banken im Prinzip irgendwie rum?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Banken, Grundbuchamt, Finanzamt,
sonstige Grundschuldgläubiger. Mhm. Es gibt ja auch immer mal Privatpersonen. Das ist eigentlich noch das ist das Allerschlimmste, ja. Wenn du als Privatperson eine Grundschuld eingetragen hast. Also nehmen wir mal an, du schuldest mir 20.000 Euro und auf deinem fiktiven Grundbuch habe ich dann eine Grundschuld eingetragen von 20.000 Euro und du willst verkaufen und ich bin nicht auffindbar, tot, was auch immer. Dann wird es schwierig, ne, zu löschen. Also das ist ja bei Banken noch angenehm.
Mhm.
Es sei denn, die haben den 50. Rechtsnachfolger, weil die Grundschuld aus 1930 ist, dann wird es auch schon immer schwierig. Ne?
Mhm.
Okay.
Aber auch das sind lösbare Probleme, ne? Aber das kann natürlich zeitliche Verzögerungen reinbringen, auch wenn Verkäufer verkaufen wollen und dann stellt sich aber raus, das sind eigentlich Erben und es gibt eine Erbengemeinschaft und das ist aber noch nicht umgetragen. Da steht noch der Opa drin, dem das Grundstück mal vor 30 Jahren gehört hat.
Und Wohnungs- und Nießbrauchrechte irgendwelche Großtanten, die aber vor zig Jahren verstorben sind. Dann gibt es keine Löschungserleichterung, dann musst du die Erben ausfindig machen. Also, was sich so smooth anhört, kann ganz viele andere Probleme mit sich bringen, die aber meistens oder häufig mit den Parteien dann gar nichts zu tun haben, sondern Verkäufer und Käufer sind bestimmt in 9 von 10 Fällen redlich, wollen das so. Es findet auch immer wieder statt, wirklich, dass die Schlüssel übergeben werden. Wir sagen immer, nein, tun sie das nicht, es gibt Gefahren, weisen dann immer darauf hin, ne? Was ist auch, wenn sie renoviert haben und dann geht das alles in die Binsen.
Mhm.
Das sind aber meistens tatsächlich nicht die Problemfälle. Die Problemfälle lauern woanders.
Okay. Und dieser Service, dieses Rundum-Sorglos-Paket, das ihr da anbietet, was kostet das?
Das ist ein Schnapper.
wie bemisst sich's zumindest?
Nach dem Gegenstandswert, also beim Immobilienkauf nach dem Kaufpreis. Und das Kostenverfahren ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Mareike, du lernst das doch gerade.
Kostenrecht bin ich noch nicht. Aber also grundsätzlich für den Kaufvertrag gibt es eine 2,0-Gebühr und du hast eine Tabelle, in der du anhand des Wertes schaust, ja, und dann steht da 0,3, 1,0 etc. Da liest du dann die 2,0-Gebühr ab oder vielleicht macht das auch ein Programm für dich. Und dann kommen beim Kaufvertrag je nach Tätigkeit bestimmte Gebühren dazu, zum Beispiel eine Betreuungsgebühr, eine Vollzugsgebühr. Dann gibt es noch eine gesonderte Gebühr für die elektronische Einreichung, die in manchen Ländern Voraussetzung ist. Und so kommt dann tatsächlich ein bisschen was zusammen, das muss man sagen. Also je höher der Kaufpreis, desto teurer wird es auch. Das ist nicht
obwohl
immer
ihr gar
so.
Nicht mehr Arbeit habt.
Nee, nicht immer. Also das ist tatsächlich einfach so, es rechnet sich nach dem Wert. Also wir haben keine Möglichkeit zu sagen, okay, ja, das war jetzt eine easy Sache. Da machen wir mal irgendwie einen Abschlag oder so. Das geht einfach nicht. Die Gebühren für den Kaufvertrag sind festgeschrieben. Die müssen wir nehmen. Da kommen wir auch nicht dran vorbei.
Okay. Aber auch im andersrum Fall, wo ganz viel noch Ärger anhängig ist, weil man muss irgendwie ausfindig machen.
Also wenn die Einzimmerwohnung für 50.000 Euro verkauft wird und da stecken nachher irgendwie 30 Stunden Arbeit drin, weil das total kompliziert ist, dann kostet das eben trotzdem das, was es eben kostet bei dem Wert und nicht, also es gibt keine Berechnung nach Aufwand. Das hängt damit zusammen, dass Notare einfach dieses öffentliche Amt innehaben und es bei allen Notaren das Gleiche kosten soll. Es darf keinen Wettbewerb zwischen den Notaren geben, um die Überparteilichkeit zu gewährleisten. Und das wird eben dadurch unterstützt, dass man eben sagt, du kannst zu Britta gehen und du kannst zu einem anderen Notar am Ort gehen und es wird immer das Gleiche kosten.
Ich gucke gerade mal, ich habe hier die so eine Tabelle mal aufgerufen. Das ist aber irgendwie nicht so richtig. Also ich hatte jetzt gestern oder vorgestern gerade eine Rechnung unterschrieben, kann man vielleicht mal so sagen. Da war der Kaufpreis um die 750 und dann war die Rechnung, glaube ich, 5.300 oder so in dem Dreh.
Mit allen Gebühren dann, aber und Grundschuld auch dabei?
Oh, nein.
Okay.
Das ist schon, also ich glaube, dass das so war, jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ich nehme das immer, die Mitarbeiter bereiten das ja vor und natürlich prüfen.
Juristen rechnen nicht.
Natürlich prüfen wir das irgendwie, wir machen natürlich ein Programm, ne? Man kann das natürlich auch prüfen, aber das ist so ungefähr der Wert. Also man sagt immer mit Grundbuchkosten und Notar um die 1,5%, wobei man sagen muss, je höher der Wert, nicht desto höher die Kosten, sondern es ist anders als bei der Steuer, es ist degressiv, das heißt, je höher der Wert, desto gleich bleiben da die Kosten.
Ah, also, damit das nicht ins Unermessliche
ja, genau, im Prinzip steigt. Genau, ja. Also wenn du jetzt einen Immobilienwert hast von 500.000 Euro, dann wäre die 2,0-Gebühr allein für den Kaufvertrag, die läge bei knapp unter 2.000 Euro und dann kommen eben noch, also kommt sowieso noch die Mehrwertsteuer dazu, dann kommen Auslagen dazu, die Betreuungsgebühr, die Vollzugsgebühr, die Gebühr für das elektronische Einreihen. Also da kommt halt dann noch ein bisschen was zusammen und wir können da nichts für.
Nee.
Ihr tut mir sehr leid.
Ja, es ist ganz ehrlich, es ist wirklich manchmal blöd, weil es einfach schwer zu vermitteln ist teilweise. Ne? Wir haben das auch in anderen Bereichen bei Testamenten beispielsweise. Wenn ich ein Standardtestament habe, das Berliner Testament, was dann alle können, ist jetzt richtig vom Thema weg. Aber und die haben eben 500.000 Euro und dann kostet das Testament über 2.000 Euro, obwohl vielleicht wirklich nur 3 Stunden Arbeit drin stecken, dann ist das manchmal schwer zu rechtfertigen. Genauso wie der super einfach abzuwickelnde Kaufvertrag oder noch einfacher der Überlassungsvertrag, keine Rechte drin, du machst einen einfachen, das ist wirklich eine kurze Urkunde. Aber die kostet das eben. Und dann sagen die Mandanten, und das kann ich auch total nachvollziehen, das ist aber ganz schön viel Geld für nicht besonders viel Arbeit. Und das haben sie doch hier aus der Schublade gezogen. Und dann kann man leider nur sagen, ja, ist so. Aber die Kostenordnung ist die Kostenordnung. Und letztendlich muss man sagen, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es diesen Wettbewerb nicht geben soll, um die Überparteilichkeit eben zu gewährleisten, ne?
Man muss noch ein paar andere Punkte beachten, finde ich. Ja, zum einen hast du recht, es ist bei Verträgen, wo nicht unmittelbar so ein Wert dahinter steckt, wie zum Beispiel im Testament, das ist ja sowieso schon ein bisschen, das Thema ist ja an sich schon schwierig, ja, mit was man sich beschäftigen muss, da muss man da noch für 2.000 Euro zahlen, das ist ja auch blöd. Bei einem Hauskauf ist das eigentlich mit einkalkuliert, du zahlst in der Regel auch den Makler, du zahlst das Grundbuchamt, du zahlst die Grunderwerbsteuer.
Gegen den Makler sind wir günstig.
Gegen den Makler sind wir sehr günstig und du zahlst den Notar. Und es ist einfach auch so, dass wir ein großes Haftungsrisiko haben und auch wenn das so scheint, dass wir den Vertrag aus der Schublade ziehen, natürlich prüfen wir den vorher und natürlich überlegen wir uns, macht die Gewährleistungsregelung in diesem Fall Sinn? Wie ist das eigentlich? Sollen die zu zweit als Gesellschaft kaufen oder als Miteigentümer? Da stecken ja auch Beratungsleistungen hinter. Und klar, manchmal ist es auch einfach, aber wir bilden uns deswegen fort, wir überarbeiten unsere Verträge laufend und das ist natürlich was dem einzelnen Käufer schwer zu vermitteln ist. Mhm. Aber natürlich ist das auch was da mit drin steckt und was man natürlich nicht sieht. Man sieht nur, die liest er einmal kurz vor und dann kriege ich 5.000 Euro abgerechnet, vielen Dank. Das ist es aber nicht.
Ohnehin haut man ja den Falschen oder die Falsche in dem Fall.
Ja.
Das wäre ja, wenn dann,
ja,
ein Fall für die Politik.
Das ja, muss aber auch nicht sein, ne? Ist jetzt auch nicht so dringend.
Ich hänge noch bei dieser 2,0-Gebühr, das hast du irgendwie gesagt. Sowas verstehe ich überhaupt. Was ist das?
Ja, die Gebührenordnung. Die Gebührenordnung sagt eben für zweiseitige Verträge. Das ist ein Kaufvertrag, Angebot und Annahme.
Ja.
Zwei Seiten kommen zusammen, gibt es eine 2,0-Gebühr. Für eine einseitige Willenserklärung, zum Beispiel ein Einzeltestament, gibt es eine 1,0-Gebühr. Für Beglaubigung beispielsweise gibt es dann manchmal auch nur eine 0,3-Gebühr oder eine 0,5-Gebühr, je nachdem, ob man den Entwurf macht. Das ist einfach die Gebührenordnung.
So ein bisschen wie bei diesen Fallpauschalen für Ärzte. Ja, also du musst dich damit auch nicht groß beschäftigen. So ist einfach die Gebühr.
Ja.
Naja, man kann ja auch nichts sparen. Ne?
Nee, und das ist bei Anwälten ja auch so. Also wenn du nach den gesetzlichen Gebühren abrechnest, gibt es in der Regel eine 1,3-Gebühr als Geschäftsgebühr. Es sei denn, es ist besonders schwer, dann machst du vielleicht eine 1,5 oder eine 1,6-Gebühr draus. Für die Vergleichsgebühr ist eine 1,5-Gebühr vorgeschrieben und alles orientiert sich am Wert. Nur, dass Rechtsanwälte mehr Flexibilität haben. Sie müssen zwar eigentlich auch zumindest im Gerichtsverfahren die gesetzlichen Gebühren abrechnen, sind aber viel, viel freier.
Dann fange ich jetzt mal an mit dem Sparen. Also erstmal für eure Gebühren und dann fürs Grundstück. Und mach danke das. Euch sehr herzlich.
Lass einfach den 200.000 Euro Porsche weg, dann läuft das.
Also ich überlege es noch, weil es spart ja immerhin den Notar.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzleiammikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.